keine Macht den Drogen. Das war schon immer meine Überzeugung. Doch wenn ich mir meine Historie mit der Computerspielreihe Civilization so anschaue, war ich da nicht immer so ganz ehrlich mit mir. Zwischen Realitätsverweigerung und Meme steckt beim bekannten Spruch nur noch eine Runde. Auch ein gutes Stückchen Wahrheit. Ich war schon häufig etwas süchtig bei Civilization. Und ich habe Drogen gefeiert. Bei meinem ersten Gast, als ich ihm dabei zusah, wie er bei einem Rollenspiel-Let's Play von Civilization 5 die fiktive Droge Nopish erfand. Seine Byzantiner verfolgten die dazu passende Weltreligion Nopismus. Und wenig später genossen viele Zuschauer das verführerische Nopish, ich eingeschlossen. Ich spreche natürlich vom guten Stefan, den ihr im Internet eher unter seinem Künstlernamen Steinwallen kennt. Herzlich willkommen in diesem Reviewcast zu Civilization 7, lieber Stefan.
Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung und wie schön, dass du an die guten alten Zeiten erinnerst.
Gute alten Zeiten. Mein zweiter Gast ist der Gründungsvater von InsatMoin und verfolgt seit dem Podcast Urknall den Kultursieg bei den deutschen Gaming-Podcasts. Um diesen Sieg zu erringen, hat er gerade Anfang 2025 eine große Revolution gestartet, um durch ein goldenes Zeitalter an die nötigen Silbertaler zu kommen. Dass das liebe gute Geld auch bei Civilization 7 eine absolut elementare Rolle spielt, hat er bei seinem ersten Durchspielen aufgedeckt. Guten Morgen, lieber Manu.
Schönen guten Morgen. Und was bist du dann, der große Anführer, oder wie, den ich installiert habe?
Du hast den Anführer installiert. Ja, herzlich willkommen da draußen beim Civ 7 Reviewcast. Ich bin der Michi und in eure Ohren sprechen somit also drei erfahrene Strategen, die das neue Rundenstrategiespiel von Phyrexis schon im Januar durchspielen durften und nun von ihren Erlebnissen berichten werden und den neuen Teil ja für euch alle einordnen. Civilization ist ja nun seit Jahrzehnten sowas wie ein Grundbedürfnis bei Computerspielen, so sag ich es immer, seit 1991. Von Sid Meier höchstpersönlich erdacht, konnte ich mich jedenfalls immer darauf verlassen, wenn ich ein Civ anschmeiße, weiß ich, was ich bekomme. Das ist beim siebten Teil nun tatsächlich irgendwie ganz anders. Stefan, kannst du vielleicht einmal die oberflächlich größte Revolution, die der drei Zeitalter einmal für uns umreißen und warum Phyrexis das jetzt alles umstürzen wollte?
Entscheidende Tradition, kann man sagen, der Reihe, bei der man ja bisher durchgehend von der Steinzeit bis in die Moderne gespielt hat und vor allem immer die gleiche Zivilisation gespielt hat. Und das ändern sie jetzt komplett. Und zwar auf zweierlei Ebenen. Einmal ist das Spiel in drei Zeitalter getrennt, die auch sehr für sich abgeschlossen funktionieren. Durchaus mit eigenen Spielmechaniken jeweils, mit einem eigenen Technologiebaum. Es wird auch am Beginn eines neuen Zeitalters werden viele Dinge, ich nenne es mal, zurückgesetzt. Man startet in gewisser Weise dann immer noch mal neu. Und vor allem zwischen diesen Zeitalterwechseln ändert man seine Zivilisation. Man spielt also jetzt nicht mehr von Beginn bis zum Ende durch. Ich enthalte mir jetzt einfach mal der zweiten Frage. Da können wir jetzt ja gemeinsam spekulieren, aber das ist erstmal, ja, ich glaube, die wesentliche Grundlage des neuen Teils.
Dieser Bruch, dass man mehrere Zivilisationen spielt, finde ich eigentlich super interessant tatsächlich, weil das ja eigentlich auch realistisch ist. Also ich meine, die Ägypter, wie wir sie kannten, wie damals die Pyramiden gebaut haben, Kleopatra und so weiter, die sind ja auch nicht mehr heutzutage in der Form da. Was ja eine Konstante ist, dass man weiterhin einen Anführer hat. Also man hat trotzdem Augustus oder man hat trotzdem einen bestimmten Typ, der meistens ja auch einer Zivilisation so charakteristisch zugeordnet ist. Der ist aber nicht mehr dieser Charakter, der dieser Nation entspricht, sondern du kannst frei mixen, aber dieser Anführer bleibt. Also den spielt man die ganzen drei Zeitalter durch. Und dass man dann wieder so resettet, finde ich eigentlich eine ganz coole Idee für ein Zivilisationsspiel, weil man das ja dann auch wieder so neue Chancen hat und weil sich das Gameplay ja auch ein bisschen ändert. Man kann also auch reagieren und sagen, okay, die Situation hat sich verändert, vielleicht passt jetzt diese Zivilisation mit diesen Perks und mit diesen Eigenschaften besser zum nächsten Zeitalter. Finde ich von per se eigentlich eine ganz coole Neuerung. Und ich empfand es jetzt nicht so, als würden sie mir zwischen den Zeitaltern groß was wegnehmen. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber das fand ich eigentlich eine der besten Neuerungen.
Sie haben ja auf den Messen und während der ganzen Vorstellung von Civ 7 betont, dass sie selbst nicht so ganz happy damit waren, wie die Spieler im späteren Spielverlauf oft demotiviert aufgegeben haben. Also meistens so die erste Hälfte vielleicht noch sehr motiviert eingestiegen, dann schon demotiviert so in der Mitte und das Ende nur noch ganz selten zu Ende gespielt. Ich denke mal, das ist der Hauptgrund, warum sie jetzt mit den Zeitaltern versucht haben, da immer einzuhaken. Und was mir eigentlich mit am besten gefällt, ist, dass man seinen Wunschsieg oder sein Ziel jetzt nicht mehr am Anfang wählen muss, ja, sondern man wählt es quasi am Anfang, wie will ich in das Spiel reinstarten, und dann sehe ich mal, wie es sich entwickelt und kann mich dann während der Partie umentschließen, also doch irgendwie militaristisch aktiv zu werden oder doch noch auf das gute Geld zurückzugreifen oder den Kultursieg zu verfolgen, weil diesen Wunschsieg wählt man erst ganz am Ende in der Moderne jetzt. Das finde ich irgendwie sehr, sehr cool.
In der Tat, das finde ich auch sehr, sehr schön, dass man nicht mehr vom Beginn an im Prinzip mit der Festlegung der Zivilisation auch festlegt, was für einen Siegweg man geht. Das war ja bei Civ 6 schon ziemlich so. Mhm. Es gab eindeutig Zivilisationen, die stark in Kultur waren oder stark in der Wissenschaft oder stark im Militär. Und ja, das war dann der normale Weg, den man dann eingeschlagen hat. Und das geht ja bis in die Details. Also bei Civ 6, wenn man es jetzt auf den höchsten Schwierigkeitsgraden gespielt hat, musste man im Prinzip schon quasi bei der ersten Siedlung, bei der ersten Stadt in der Steinzeit fast überlegen, wo kommt später das Kohlekraftwerk hin oder wo baue ich irgendwie das Universitätsviertel hin, obwohl man technologisch eigentlich davon noch gar keine Ahnung haben dürfte. Das hat also ganz viele Implikationen auf das Gameplay und ich kann es ja jetzt schon mal sagen, dass diese ganze Änderung ist hoch umstritten. Ich merke das bei meinen Zuschauern. Viele finden das richtig doof. Aber ich bin unter dem Strich sehr begeistert eigentlich von dieser Änderung, weil ja, das wirklich sich frisch spielt, anders spielt. Und ich war tatsächlich auch so jemand, der oft im Midgame dann keine Lust mehr hatte. Mhm. Es war immer schön, der Start von Civilization, aber dann verließ einem häufig die Lust. Und hier ist es richtig motivierend, immer weiter zu spielen. Also noch motivierender als bislang.
Was ich auch schön finde, ist, dass man eben zwischen diesen drei Kapiteln dann auch sich zum Beispiel Wirtschaftsziele stecken kann. Dann erreicht man die und bekommt dafür dann auch Belohnungen für das nächste Zeitalter. Also man startet quasi besser ins nächste Zeitalter, wenn man viele von diesen Zielen erreicht. Also beim Kultursieg zum Beispiel muss man halt so Artefakte sammeln und die dann eben ausstellen und bekommt dann eben so auf so einer Leiste sieht man, wie viel man von diesen Kulturzielen erreicht hat oder eben bestimmte Forschungen erreichen für den Forschungssieg und so weiter und kann danach aber immer noch sagen, nee, und jetzt spiele ich mit der nächsten Situation, spiele ich dann auf den Wirtschaftssieg oder so. Das finde ich ganz cool, das durchmixt es ein bisschen. Und was mir auch gut gefallen hat, es ist ja auch ein Novum, dass man sich bestimmte Zivilisationen erst freispielen muss, indem man bestimmte Dinge tut. Das überrascht einen dann auch so. Ich habe irgendwie so Siedlungen gebaut, kommen wir ja gleich zu. Also man baut nicht mehr nur Städte, sondern eben auch Siedlungen. Und dann auf einmal ploppt's so auf und dann so, ja, ich habe die Inka freigeschaltet, weil ich eben dreimal eine Stadt oder eine Siedlung in einer Bergregion gegründet habe und das dann halt dazu führt, dass ich jetzt die Inkas auswählen kann mit den und den und den Perks. Oder bestimmte Dinge militärisch erledigt, dann wird halt eine militärische Nation freigeschaltet. Das fand ich auch super interessant, weil man das dann halt durch, ich mag das, wenn Spiele das tun, dass man gewisse Dinge tut und dann schaltet sich was frei oder dann wird's besser. Das kann natürlich auch eine Motivation sein, da zu gucken und versuchen, da seine Lieblingsnation oder so zu bekommen.
Das ist nämlich die Idee, dass man nicht jetzt mehr beliebig Zivilisationen, ja, wie soll ich sagen, haben kann, auch beim Zeitalterwechsel, sondern es gibt ein Prinzip, dass es irgendwie glaubwürdig mit der Kultur zusammenhängt, mit der man gestartet ist, dass das da irgendwie eine, ich sag mal, eine historische Tradition gibt zu dieser neuen Kultur, die man auswählen kann. Das zweite ist, glaube ich, der Anführer bestimmt so ein bisschen mit den Weg. Mhm. Also wenn man bestimmte Anführer hat, werden dadurch Zivilisationen geöffnet für die nächsten Zeitalter und eben, was man tut in der Welt. Wie du es eben beschrieben hast.
Ja, die Preußen schaltet man sich zum Beispiel frei, wenn man eine Ressource dreimal angeschlossen hat. Das ist in dem Moment schön, wo es überraschend ist und man sich so freut und so denkt, ach, das ist ja witzig, jetzt könnte ich das machen. So richtig durchdacht wirkt es für mich irgendwie dann aber doch nicht, wenn ich mir die Details angucke und dich jetzt zum Beispiel frage, Stefan, bist du mehr so der Typ Friedrich Barock oder Friedrich Schief? Oder bist du eher Himiko-Schamanin oder Himiko-Königin von Var?
Das hatten die aber in den letzten Teilen auch schon, dass sie unterschiedliche Anführertypen hatten.
Ja.
Finde ich eigentlich nicht schlimm.
Hat einer von euch kapiert, für was das? Das ist ja eine offensichtlich Fehlübersetzung, dieses Schief in Klammern. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, für was dieses Schief im Original stehen soll.
Ich habe auch nicht nachgeguckt. Ich kann dir aber sagen, der Unterschied ist halt, dass er wissenschaftlich statt kulturell ist. Militaristisch sind die Friedrichs als Anführer beide. Worauf ich hinaus will, das Thema Immersion ist auf jeden Fall eins, das man ansprechen muss. Für mich ist es schon ein Immersionsbrecher, wenn ich so ganz verrückte Kombinationen auf einmal habe. Und mit Hatschepsut hatte ich später dann die Preußen zum Sieg geführt. Er hatte eigentlich den Kultursieg auch verfolgt. Allerdings wurden mir dann die von dir angesprochenen, Manu, die angesprochenen Relikte von den anderen weggeschnappt und dann konnte keiner den Kultursieg mehr so richtig erringen, weil alle diese Relikte halt unter sich aufgeteilt hatten. Und dann kam natürlich ein großer Streit, brach aus unter allen Völkern und es gab einen riesigen Krieg, weswegen ich am Ende dann den militaristischen Sieg davon getragen habe, obwohl ich was anderes vorhatte.
War klingt allerdings doch für eine coole Geschichte.
Genau, war auch super, hat mir auch Spaß gemacht, vor allen Dingen, da kommen wir auch noch später zu, weil die Kämpfe so fantastisch sind wie nie zuvor. Dennoch, man kann ja dann auch nicht jedes Volk mehr in jedem Zeitalter spielen und ein paar Sachen sind mir dann schon merkwürdig aufgefallen, zum Beispiel die Auswahl, was ist das Mississippi-Reich und warum kann ich sie in der Antike spielen? Das sind so Dinge, genauso wie es gibt in der Mitte halt Mongolei kann ich spielen, das ergibt dann wieder Sinn und Inka, aber Hawaii, warum kann ich jetzt Hawaii in dieser Erkundungsphase spielen? Während die Moderne, die ergibt noch am meisten Sinn, da sind dann halt Sachen wie Amerika, Preußen oder Japan, wobei ich Japan wahrscheinlich auch ein bisschen früher gesehen hätte. Alles ein bisschen durchmixt wahrscheinlich, aber historisch gesehen dennoch korrekt genug? Fragezeichen.
Ja, aber das ist ja Quatsch bei dem Spiel. Also warum soll das denn historisch korrekt sein? Wir spielen ja sowieso eine alternative Geschichtsschreibung auf einem fiktiven Planeten mit komischen Comicfiguren. Also immersionsbrechend ist für mich da gar nichts. Das sind halt einfach Werte, die unterschiedlich sind. Mehr ist es für mich nicht. Und ich finde es lustig, wenn dann so Geschichten entstehen, dass die Preußen einen Kultursieg feiern oder so. Ist doch Lust. Also weißt du, das, was Stefan auch gerade gesagt hat, das ist doch dann deine Geschichte, die du quasi neu geschrieben hast, finde ich völlig okay so. Das hat wahrscheinlich eher Balancing-Gründe, dass halt bestimmte Sachen nicht in bestimmten Zeitaltern funktionieren oder so.
Ja, ich finde das sehr interessant, die Debatte. Ich verfolge die ja auch und bei mir kommt die auch hoch, weil viele sich darüber beklagen, dass das doch irgendwie blöd ist, mit Friedrich dann irgendwie, keine Ahnung, sonst was für ein Volk zu führen. Aber Leute, wir haben doch sonst auch irgendwie die Amerikaner in der Steinzeit gespielt und so eine Sachen. Also das war doch nie irgendwie auf historische Authentizität und Immersion so richtig abgestellt. Also ich glaube, hier ist eher so, dass man 30 Jahre lang etwas gewöhnt ist und jetzt läuft es wirklich komplett anders und dann behagt einem das nicht. Das kann ich auch nachvollziehen. Und dann überlegt man sich, was könnte es sein? Aber die Immersion ist meines Erachtens nicht. Im Gegenteil, ich würde sogar behaupten, durch diesen Zeitalterwechsel, durch diesen Kulturwechsel und damit verbunden, dass man auch Städte überbaut, umbaut, neue Gebäude quasi anstelle von alten baut, fühlt sich das für mich tatsächlich sogar ein Stück weit simulativer und glaubwürdiger an als bisher. Also ich würde eher den Spieß umdrehen.
Mhm. Ja. Vielleicht abschließend davon, also meine Meinung ist schon, die Anführer ergeben für mich so gesehen irgendwie wenig Sinn. Sie sind halt da, um irgendeinen Avatar noch zu haben, gerade in der Diplomatie, dann wird man ja auch dargestellt durch irgendwen. Aber eigentlich hätte man ja auch sagen können, dann klicke ich mir einen zusammen und sag selber, was der sein soll, militaristisch, wissenschaftlich oder was weiß ich, gebe dem noch einen Namen. Das ist eh so ein Ding, was ich auch schade finde, dass alles vorgegeben ist, irgendwie mit echten historischen Fakten, obwohl man ja auch Dinge selber benennen könnte. Man kann nicht mal seine Städte jetzt in dem neuen Map benennen. Und dann hätte ich mir halt selber einen Namen gegeben. Das hätte ich sehr viel passender gefunden. Und dann wäre das mit den Völkern vielleicht auch runder gewesen.
Also wir haben über einen entscheidenden Punkt jetzt noch nicht gesprochen in dem Zusammenhang, nämlich Civ 7 ist in gewisser Weise jetzt profitiert davon, dass andere das jetzt schon mal ausprobiert haben, andere Konkurrenten in diesem Genre. Das ganze Thema liegt eigentlich seit Jahren in der Luft. Und ich habe schon bei Civ 6 gesagt, das ist irgendwie ein dummes System, dass man am Beginn mit den Deutschen und Amerikanern, da müsste man was machen. Und es kam Humankind, die das versucht haben oder gemacht haben. Es gab mit Millennia jetzt auch ein sehr interessantes Civ-Game, was da noch viel mehr umgestürzt hat. Aber vielleicht mal, um auf den stärksten Konkurrenten, der das als erstes eingeführt hat, mal einzugehen. Humankind hat das genau so gemacht, wie du es eben beschrieben hast. Nämlich, da hat man Avatare, die nicht historische Figuren waren, sondern irgendwelche Leute, die man sich auch selber zusammenbauen konnte. Also exakt das von dir gewünschte System. Und es hat überhaupt nicht funktioniert. Die Leute einschließlich mir, ich konnte die Kritik sehr gut nachvollziehen, man hat die Gegner nicht wirklich mit diesen Avataren verbunden, sondern es waren dann zuerst die Ägypter, dann waren es plötzlich, keine Ahnung, die Inkas, dein Nachbar. Und dieser Avatar, das war so eine nichtssagende Figur, weil die eben keine historische Persönlichkeit war, dass man da nur noch gespielt hat, die Grünen, die Blauen, die Gelben. Ja, das war sozusagen die Identifikationsebene. Ja. Und ich glaube, da gibt es noch mehr Punkte, wo die gelernt haben oder wo Civ 7 das deutlich besser macht. Aber man merkt richtig, wie wichtig diese Anführer sind für den symbolischen Zusammenhalt dieser verschiedenen Fraktionen. Die spielen eine sehr präsente Rolle. Ich hatte auch nie das Gefühl tatsächlich, dass mein Nachbarn dieses oder jenes Land war, sondern mein Nachbar war immer entweder, was weiß ich, Augustus oder der und der. Und mit dem hat man halt das ganze Spiel zu tun gehabt. Und das funktioniert meines Erachtens hervorragend. Das sind die Gegner. Und deswegen braucht es euch auch solche markanten Figuren, die sich nicht ändern während des gesamten Spiels.
Michi, das ist ganz wichtig. Du glaubst, das muss ich dir jetzt leider offenbaren, aber der Hut und der kleine Hund bei Monopoly, das sind auch nur Stellvertreter, das sind nicht wirklich Immobilienmakler.
Was? Na, ich stimme euch ja zu, weil ich das auch durchaus so sehe. Ich hätte es mir für mein eigenes Volk trotzdem selber gewünscht, dass ich dann nicht jemanden auswähle. Also wenn ich mich selber Rollen spielen könnte, habe ich kein Problem damit, auf Friedrich Schiff immer zu treffen. Also das fand ich schon auch charmant auf eine Art. Und genau, es macht diese Identifikation des Gegners über die ganze Partie nämlich überhaupt erst möglich. Es ist ja nicht so, manche haben das ja so berichtet, es seien jetzt drei Spiele in einem. Das stimmt ja nur so halb, weil man kann ja nicht nur die Antike spielen und es dann durchspielen, weil man die Antike nicht gewinnen kann. Man kann sich in der Antike halt nur Punkte für die das Erkundungszeitalter erspielen und auch dort wieder nur Punkte für die Moderne und nur in der Moderne kann man das Spiel wirklich gewinnen und als Sieger am Ende ein Achievement zum Beispiel bekommen.
Was ich richtig schräg finde, ist, dass Firaxis jetzt mit Civ 7 versucht, so ein bisschen so ein Service-Game zu werden. Also zumindest hat man den Anschein, wenn man jetzt gerade bei den Anführern noch sind, du kannst eine riesige Liste aufklappen mit so quasi Ingame-Achievements, die du erreichen kannst und dir dann so Experience-Punkte, da kriegst du 10 Experience-Punkte, wenn du dreimal mit Friedrich Schief durchspielst, dreimal die Moderne geschafft hast, dreimal die Antike und dann gibt's lauter solche Grind-Aufgaben. Das finde ich so schräg, das passt so überhaupt nicht in dieses Spiel. Und dann schaltet man sich da natürlich einerseits so Cosmetics frei für den Multiplayer, dass man dann seinen Banner, so wie bei Destiny oder so, halt so anpassen kann. Dann kriegst du halt irgendwelche besonderen Hintergrundgrafiken, irgendwelche Titel und so. Das kennt man aus solchen Online-Spielen. Klar, wenn jetzt jemand viel Multiplayer spielen will, dann ist das ja ein ganz nettes Feature geschenkt. Aber was ich ganz komisch finde, ist diese 2 extra Punkte, die man dann den Anführern anstecken kann. Das sind wie so extra Medaillen, aber die dann gleichzeitig aber auch eine spielerische Auswirkung haben. Das heißt, wenn du viel grindest, hast du tatsächlich einen Vorteil, dass du dann so diesen, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, diese zwei Dinger, die man da anstecken kann, das sind halt wie so Banner nochmal extra, aber dass die reichen von, du kriegst einen extra geschenkten Punkt für Forschung oder so. Oder aber da sind auch krasse Sachen dabei, so du kriegst irgendwie 5 Geld extra für jeden Spezialisten in deiner Stadt oder so. Und das finde ich total schräg. Also das kannst du mir auch nicht erzählen, dass das irgendwie gebalanced sein kann.
Das können wir auf jeden Fall so nicht bewerten. Nee. Allgemein die Balance ist ja schwierig beim Spiel. Man muss dazu sagen, so ein Civilization 7 Playthrough ist halt immer noch auf normaler Standardeinstellung 12 Stunden lang. So viel testet man ein ganzes Spiel allein und da hat man halt hier eine Partie durchgespielt. gespielt. Und
noch kein Multiplayer,
so,
natürlich.
So eine richtige Meinung zur Balance und so wird sich halt erst nach 100 Stunden oder Hunderten von Stunden von vielen Menschen, die viele verschiedene Dinge versuchen, am Ende rausstellen. Da denke ich, können wir jetzt hier noch kein finales Urteil bilden. Kommen wir erstmal auf den neuen Städteausbau, den Stadtausbau. Man hat also jetzt nicht mehr das klassische, ich habe einen Arbeiter, den verwalte ich erstmal und schicke ihn rund um meine Stadt, um da Ressourcen anzuknüpfen, um Straßen zu bauen oder das fällt alles weg. Man kann das jetzt alles direkt machen in einem Umfeld von dem Mittelfeld und dann drei Felder immer in alle Richtungen. Und wenn man dann einen Siedler losschickt und eine neue Stadt gründen möchte, gründet man erstmal eine Gemeinde. Und in dieser Gemeinde muss alles gekauft werden mit Geld. Das meinte ich, ist das, was ich auch meinte, dass Geld halt sehr, sehr wichtig ist generell. Ohne Geld geht gar nichts mehr in diesem Civilization, weil man es halt braucht, um diese Gemeinden weiter zu pushen, zu fordern, bevor man sie weiter spezialisieren kann. Und dann gibt es auch noch die Stadtstaaten, die generell erst einmal neutral wirken, allerdings immer schon oft mit irgendwelchen Einheiten herumschwirren wie so Bienen und man weiß nicht, wollen die mich jetzt angreifen? Was machen sie eigentlich? Die fand ich sehr, sehr
verwirrend.
Das ersetzt
ein bisschen die Barbaren. Die gibt's nicht.
Sind sozusagen, die ersetzen jetzt auch die Barbaren, aber sie greifen halt auch nicht immer an und man kann sie mit Einfluss einer neuen Währung oder einer neuen Ressource, die man sammelt in Civ 7, dann beeinflussen und auch zu sich auf seine Seite bringen und dann helfen sie einmal. Das ist ein System, was nicht so weit weg ist von dem aus vergangenen Civs. Stefan, wie haben sie dir gefallen, diese Neuausrichtung mit Gemeinden, die später ja zu Städten aufgerüstet werden können, sodass man, Phyrexis sagt ungefähr, pro Stadt auch ein, zwei Gemeinden, das ist so das Verhältnis, was man ganz gut haben kann. Das war bei mir am Ende auch, ging das auf. Ich hatte 4 Städte, 8 Gemeinden und dann halt noch die ich eingenommen habe und nicht kaputt gemacht habe.
Also ich finde es tatsächlich auch das eine sehr gute Änderung, weil mich hat dieses ganze Worker-Micromanagement eigentlich eher genervt. Da muss ich erst den Arbeiter bauen, dann warte ich irgendwie 8 Runden, bis der da ist und dann kann ich ihn 3-mal benutzen, dann ist er wieder weg. Was für ein frustrierendes Spieldesign, finde ich. Also es gefällt mir sehr, sehr gut, wie die Städte wachsen. Es ist ja noch ein bisschen komplizierter, schwer jetzt so zu erklären, weil man baut so ländliche Gebiete. Das sind so diese klassischen Verbesserungen, Feld, Mine und sowas. Und man baut städtische Bezirke, indem man dann Gebäude baut. Das wird also auch noch ein bisschen differenziert. Das gibt erstmal irgendwie ein glaubwürdiges Stadtwachstum. Ja. Und dass man dann eine andere Art von Stadt erstmal baut mit Gemeinden, die man ja dann, das ist glaube ich der wichtige Punkt daran, spezialisieren kann, zum Beispiel auf Nahrungsproduktion oder auf tatsächliche Produktion oder dass man die als Goldbeschaffer nutzen kann.
Goldbeschaffer sind sie am Ende ja alle, weil sie nach der Spezialisierung nur noch Gold raufschiffen und dann beziehungsweise diese Ressource an die nahegelegene Stadt.
Ja, beziehungsweise, ich sag mal, wenn du sie auf Nahrung spezialisierst, dann produzieren sie relativ wenig und damit auch relativ wenig Gold, aber eben ganz viel Nahrung. Ja. Oder man kann sie irgendwie so als Mark nutzen, wo sie dann defensive Fähigkeiten haben. Das hat mir super gut gefallen. Also ich hatte zum Beispiel bei mir eine Stadt, die ist im Inland, war nicht sehr, hatte nicht sehr viel Nahrungsmöglichkeiten in der Umgebung. Und dann habe ich eine Küstenstadt etabliert, die dann so eine Fischergemeinde wurde, die wahnsinnig viel Nahrung dann produziert hat und damit die Stadt im Inland versorgt hat. Und das führt dann zu wirklich interessanten Überlegungen. Und vor allem führt es auch dazu, dass man sehr flexibel auch Städte aufbauen kann, die jetzt nur einseitige Stärken haben, aber die trotzdem dann super wichtig sind für das Reich. Also es ergibt, also sie nehmen einem durch den Wegfall dieses ganzen Distriktgefummels, den ich übrigens auch super nervig finde, an Civ 6. Ja, genau. Da bin ich super froh, dass das nicht mehr dabei ist. Den nehmen sie einem weg, da fehlt natürlich vielleicht jemand was, aber es kommen wirklich neue, meines Erachtens interessantere Entscheidungen hinzu.
Finde ich auch. Also das hat mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen, weil es ja auch so auch wieder ein bisschen realistischer anfühlt. Nicht jede Stadt ist gleich eine Stadt, sondern das kennt man ja auch so. Wenn du jetzt mal Frankreich anschaust, dass die ganzen Gemeinden drumherum quasi, die ganzen Städte arbeiten alle für Paris. So, ja. Also sowas kann man jetzt hier auch machen, aber man kann trotzdem sagen, nee, das ist jetzt so ein guter Place, diese Gemeinde, da gebe ich mal die 200 Gold aus und das wird jetzt auch zu einer Stadt, weil ich da irgendwie vielleicht besser für den Krieg vorbereitet bin, weil es näher an der Front ist oder weil ich hier denke, da kann ich gut Wunder bauen. Also die Offenheit ist ja trotzdem noch da aus so einer Stadtgemeinde, wie heißen sie? Nicht Gemeinde. Doch,
Gemeinde und Städte.
Ja, genau. Aus den Gemeinden dann eine Stadt werden zu lassen, wenn die dann halt emanzipiert und groß genug ist. Finde ich super cool, weil man auch dann den Fokus eben mehr wieder auf diese wichtigen Städte hat. Also die Hauptstadt ist noch wichtiger als je zuvor in den Civ-Spielen. Mhm. Michi, du hast, glaube ich, 9 Wunder in der Hauptstadt gebaut. Ne?
Mehr sogar am Ende, 15, ja. Und dann aber lustigerweise im letzten Zeitalter habe ich die Hauptstadt sogar gewechselt, weil als ich Preußen ausgewählt habe, hat er mir angeboten, ob ich Berlin nicht gründen möchte in meiner zweiten Stadt. Und dann wurde das auf einmal meine wichtigste Stadt. Das fand ich auch einen riesig, riesig interessanten, tollen Weg, den er mir da angeboten hat. Dynamisch, ganz, ganz neu, fand ich richtig, richtig gut. Dann war Berlin vor allen Dingen am Grand Canyon gelegen. Es war auch mitten im Stadtbild echt, also optisch wahnsinnig schön und interessant.
Ich glaube, das bietet er immer bei jedem Zeitalterwechsel, bietet er dir an, dass er die zweitgrößte oder drittgrößte Stadt, dass die du zur Hauptstadt der neuen Kultur machen kannst. Und das wird dann auch immer der historische Name der neuen Kultur.
Dieses Stadt, innerhalb der Stadt, also immer wenn die Stadt wächst, kann man dann ja diese Distrikte gründen quasi, also diese Stadtviertel, dann überbaust du quasi ein, das kann ja vorher ein Farmfeld gewesen sein oder wo dann so ein Huhn abgebildet ist und dann fragt er dich, möchtest du das jetzt wirklich zu einem Stadtgebiet, dann wird das quasi geplättet, dieses Gebiet, also dann reißt er da auch die Mine ab, wenn du das jetzt in dem Berggebiet machst. Und dann hat man dort 2 Slots, glaube ich, anfangs, gell, um dann dort diese Verbesserungen der Stadt auszuwählen. Und das finde ich eigentlich auch ein ganz cooles System, weil es nicht so fummelig ist wie die Bezirke im Sechser. Da gebe ich dir völlig recht, Stefan. Das hat mich auch total genervt.
Das musst du aber vor allen Dingen auswendig lernen. Das ist das Problem gewesen.
Und hier ist es dynamischer und ein bisschen intuitiver, finde ich. Du kannst ja zusammenbauen, was du willst. Du kannst halt den Tempel auch neben das Kolosseum bauen, was weiß ich, oder irgendwelche Krämerverbesserungen und so weiter. Das kannst du dann alles selber auswählen. Manchmal gibt es dann auch so spezielle Quests oder bestimmte Aufgaben, die sagen, bau doch ein Museum neben einen Schmied, keine Ahnung, jetzt einfach erfunden, aus irgendwelchen Effekten heraus. Was ich nicht ganz so durchschaubar finde, das liegt aber, glaube ich, auch an der UI, ist, wie diese unterschiedlichen Sachen sich gegenseitig vielleicht beeinflussen und gut füreinander sind. Also da hat man so das Gefühl, da steckt eigentlich mehr drin, als man auf den ersten Blick sieht, weil es einfach extrem unübersichtlich ist. Du siehst einfach nur so Bullets und 1000 Icons. Du kriegst immerhin halt sofort auf einen Blick gesagt, das ist ein gutes Feld, das ist eher ein schlechtes Feld. Ja, du siehst dann halt, wie viel mehr Glücklichkeit, also glückliche Happy Faces du bekommst, wie viel mehr Nahrung du dadurch bekommst und so weiter. Das sieht man schon. Aber spätestens beim Überbauen, also diese Mechanik, wenn du dann von einem Zeitalter ins nächste gehst, dann werden die Gebäudetypen, die du im ersten in der Antike gebaut hast, werden halt schlechter. Du siehst aber nicht, wie bei, jetzt, keine Ahnung, bei Diablo zum Beispiel, wenn du eine neue Waffe bekommst, siehst du ja den Unterschied, du siehst die Differenz. Wenn du hier hinbaust, verlierst du 2 Nahrung, kriegst aber 5. Und das fehlt mir hier total. Also das Überbauen ist eigentlich eine ganz gute Idee, weil es ja auch so kulturell, da wird dann halt mal was abgerissen. Das ist ja in echt auch so, dass dann irgendwie alte Tempelanlagen werden halt eingeschüttet und dann liegen die da quasi so darunter. Ja. Das passt super zu einem Civ-Spiel, aber du kriegst überhaupt nicht gesagt, sparst du jetzt damit irgendwie 2 Runden Bauzeit, weil du die Effekte noch nutzen kannst, verlierst du vielleicht mehr Nahrung, als du bekommst. Das ist total undurchsichtig.
Ja. Ging mir auch so und mir fehlen auch hier und da einige Funktionen. Also zum Beispiel, dass ich Dinge manuell abreißen darf. Das wäre mir sehr, sehr wichtig. Ich hatte nämlich zum Beispiel einmal, jede Zivilisation hat so einen Spezialdistrikt, den man machen kann, wenn man 2 Spezialgebäude auf das gleiche Feld baut. Jetzt hatte ich das eine aber schon mit 2 anderen zugebaut, aus Versehen, während ich das Spiel halt kennenlernte. Und es war mir dann nicht mehr möglich, diesen Spezialdistrikt halt fertigzustellen, weil ich halt nichts abreißen konnte manuell. Und genauso, das wird später mit Spezialisten, also wenn die Stadt dann richtig, richtig groß wird, dann hat man ja irgendwann nicht mehr genügend Land, um nochmal Neues zu erschließen und setzt das dann halt in Spezialisten ein, kriegt dann vor allen Dingen halt Forschung oder Kultur dadurch und es gehen am Anfang nur 4 auf einen, dann später sogar noch 6 auf einen. Das ist unheimlich unübersichtlich dargestellt und es ist nicht am Ende klar, was verliert man jetzt genau, wie viel, welches Gebäude macht nochmal genau was. Es gibt keine Es gibt zwar eine Übersicht, wo man sich das in der Spielgrafik anzeigen lassen kann. Hier steht übrigens dein Orakel. Ja, schön, aber was macht das Orakel eigentlich nochmal genau? Hat das jetzt plus x das und das? Oder wie wurde das jetzt schwächer vom Zeitalter in das nächste? In der Moderne ist es sogar so, ja, bau ruhig über das Orakel, was halt ein Weltwunder ist. Bau ruhig hier irgendwie die Universität drauf oder selbst die Universität. Bau einfach hier mal eben ein Flugfeld raus. Das ist jetzt wichtiger. Und ich sehe halt überhaupt nicht, was ich dadurch verliere. Das ist, finde ich, extrem intransparent und hat mich echt wahnsinnig gemacht, gerade in der Moderne.
Ja, also das ist der größte Kritikpunkt, den ich auch habe an Civ 6. Entschuldigung, Civ 7. Diese wahnsinnig schlechte UI und das Fehlen von ganz vielen Informationen. Also zum Beispiel so eine absoluten Standards wie es ist, eine Stadt hat was zu Ende gebaut und es wird mir nicht angezeigt, was hat die eigentlich gerade zu Ende gebaut.
Ja.
Das ist ein absoluter Standard, der immer dabei war. Beziehungsweise, ich glaube, bei Civ 6 haben sie ihn auch erst nachgepatcht gehabt, aber er war dann drin. Oder das Gebäude, was man gerade baut, da kann man nicht mehr rübergehen und es gibt keinen Tooltip mehr, was das eigentlich gerade macht, was man da gerade baut. Da müsste es mal wieder deselektieren, das beenden, um sich das anzeigen zu lassen. So absurde Sachen. Ja, also sowas, wie schon gesagt wurde, dass man, es gibt diese Nachbarschaftsboni noch vor allem bei den Spezialisten. Mhm. Also ich glaube, da ist das wichtig.
Ja.
Aber wie das genau funktioniert, warum jetzt die Spezialisten da besser sind als da, es wird nirgendwo erklärt, auch nicht in der Zivilopädie. Also da fehlt ganz viele Informationen. Und das ist mir unerklärlich, weil ich meinte, die machen dieses Spiel seit 30 Jahren.
Ist nicht das Erste, ne?
Genau. Und es ist nicht nur für erfahrene Strategen der Serie, also nicht nur für Einsteiger wichtig, sondern auch für uns. Also ich habe eine richtig klassische Zivilopädie, wie sie ja Civ mal eingeführt hat in das ganze Genre, finde ich hier nicht. Es gibt nichts zum Draufklicken und dann mal irgendwie noch weiter erklärt und dann die Einheit und wie kriege ich die. Wie oft ich bei einer Erforschung oder bei den Zielen, die ich verfolgt habe, gewusst habe, okay, ich soll das und das machen. Das steht sogar oben links in so einem neuen Tagebuch, das einen so ein bisschen guiden soll in irgendeine der vier Richtungen, in die man sich entwickeln kann. Und dann steht irgendwie, entwickle das und das. Und das habe ich dann nirgends gefunden, weil die Zivilopädie, ich kann halt danach suchen, aber ich weiß noch nicht mal, ist es jetzt irgendwie eine für meine Zivilisation exklusive Technologie? Ist es irgendwie eine Politikausrichtung? Ist es irgendeine Verbesserung? Was zum Teufel soll ich hier tun? Und ich habe es ganz oft einfach nicht gefunden. Das fand ich sehr, sehr frustrierend.
Ja, es geht ja so weit, dass du normalerweise bei der Anzahl der Zivilisationen in der Zivilopathie werden dann die Einheiten angezeigt, die Gebäude, die Spezialgebäude. Und dann kann man normalerweise, wie das so ist bei Wikipedia oder so, da kann man darauf klicken und wird dann dahin geführt.
Genau.
Aber das funktioniert nicht. Da stehen einfach nur die Einheiten. Jetzt müsste man in dem Suchfeld erstmal wieder diesen Einheitsnamen eingeben.
Und dann steht immer noch nicht drin, wie du die kriegst. Also welches das jetzt zum Beispiel ist. Das ist ja super wichtig. Mache zum Beispiel Einheit XY, du weißt, wie die heißt, aber du weißt nicht, wie die zugehörige Technologie heißt, um sie zu kriegen. Und da kannst du auch wieder nicht suchen in den Bäumen selber. Also entweder weißt du alles schon oder das Spiel kommt doch nochmal im klassischen Handel mit einem fetten Handbuch dazu. Also das müssen sie dringend nachpatchen. Das, finde ich, geht in diesem Genre, finde ich, das fast schon ein bisschen frech, das nicht fertig zu haben.
Ja.
Und es sind so viele Kleinigkeiten, wo man dachte, die waren doch alle schon drin in den Civ-Spielen. Und es ist jetzt ja keine Fremdvergabe. Das ist ja jetzt nicht so, dass die gesagt haben, hey, hier neues Studio, macht mal eine Civ-Alternative für uns, so wie wir es damals mit Civ Revolution oder sowas hatten für Konsole oder so, dass man sagt, okay, die haben jetzt vielleicht irgendwie von Grund an neu angefangen. Das sind ja alle Sachen, die wir schon hatten. Und es sind so viele so komische Sachen drin. Also du hast ja dieses Tagebuch, wo dann deine Ziele für Kultursieg und so drinstehen. Und da hast du ja schon gesagt, da steht dann halt irgendwo der eine wichtige Satz, den du suchst, den du auf den ersten Blick sehen willst. Was muss ich erreichen? Ah, ich muss 7 Relikte ausstellen oder so. Der ist dann verborgen hinter einer Seite gescrolle, ja, weil du dann oben so Flavortext hast und der eine wichtige Satz ist rausgerutscht, obwohl unten noch genug Platz wäre auf dem Bildschirm, taucht nicht auf. So, Händler heißen in manchen Nationen nicht Händler. Das heißt, wenn du die erstes Mal spielst, denkst du die ganze Zeit, wieso habe ich denn keinen Händler? Weil die dann halt in der Fraktion irgendwie auf einmal Shinzu oder sowas heißen, ja, weil es eine Spezialeinheit ist. Das heißt, wenn du das Icon, dieses Kopf-Icon quasi noch nicht für Händler kennst, dann kannst du es auch gar nicht identifizieren. Ja. Solche Geschichten.
Oder find mal nachträglich einen Händler, den du in Schlafmodus gestellt hast.
Ja,
bis mal
genau.
Wieder eine
Handlungsroute. Es gibt keine Liste mehr, oder? Es gibt keine Liste mehr mit allen deinen Militäreinheiten. Ich habe keine gefunden. Oder auch die Stadtstaaten anzuklicken. Funktioniert erstmal nicht. Also haben sie jetzt, glaube ich, gepatcht. Aber am Anfang, man sieht ja oben diese Köpfe von den verschiedenen Nationen. Dann suchst du jetzt aber irgendwie gerade, ich hatte München als Stadtstaat. Ja, wie komme ich denn an die ran? Wie kann ich die denn manipulieren? Da musst du dann auf einmal auf deinen eigenen Kopf klicken, runterscrollen und da siehst du dann diese Suzerains, diese Stadtstaaten, um sie dann dort zu kontaktieren. Das ist auf einmal komisch versteckt. Und lauter solche Kleinigkeiten, wo man sich denkt so, hä? Das fühlt sich irgendwie wie ein Rückschritt an. Ich will Civ 7 gar nicht so mit Civ 6 vergleichen, aber die Usability ist so viel schlechter geworden, Dinge zu finden. Es gibt nicht mehr alle Shortcuts, die man als PC-Spieler und Spielerin gewohnt ist. So, du kannst nicht
gar
mehr
keine.
Bestimmte
Tasten. Du kannst gar nichts mit Tastaturkürzeln mehr machen.
Ja, das ist ganz komisch. Cool. Ich hab immer so Speer irgendwie mit G, Go-To irgendwo hingeschickt oder mit Space zur nächsten Einheit. Oder ich will einfach durchblättern durch meine verschiedenen Einheiten, weil ich denke, ja, da muss ich jetzt mal noch überlegen, zeig mir doch erstmal meine anderen drei Einheiten. Kannst du nicht mehr links, rechts durchblättern? Solche Geschichten, so Usability-Features, Klarheit, Übersicht, die ist total flöten gegangen. Und das wundert mich total, weil es ist jetzt ja nicht ein grundlegend anderes Civilization. Ja, das ist also so, Kernmechaniken sind ja trotzdem gleich geblieben. Auch eine ganz Mini-Kleinigkeit, die mich brutal nervt. Ich habe ein Ziel, erforsche, keine Ahnung, Metallverarbeitung oder sowas. Das ist ein Ziel, was ich erreichen will. Mache ich den Skilltree, den Tech-Tree auf. Der hat sich ja ein bisschen geändert, weil wir nicht mehr den kompletten sehen, nur noch den von dem jeweiligen Zeitalter. Der ist total runtergedampft, können wir ja auch gleich nochmal drüber reden, aber du kannst nicht mehr auf eine Zielforschung klicken und dann forscht er dir halt einfach die Kette durch. Warum denn nicht? Ich muss jetzt jedes Mal aufmachen, klicken, wo will ich hin? Ah, da will ich hin. Ah, was ist das Nächste, was ich brauche? Und dann muss ich da wieder klicken. Ich kann nicht mehr einfach auf dieses Metall klicken und dann wählt er mir halt die drei Forschungen aus, die ich brauche, um da hinzukommen. Warum denn nicht? Also das verstehe ich halt einfach nicht, dass so grundlegende Sachen, die wir gewohnt sind, einfach wegfallen. Und es wird ja nicht nur Leute ärgern, die jetzt Civ schon öfter gespielt haben, sondern das sind ja auch Sachen, die praktisch gerade wären, Leute, wenn du ein Neuling bist. Eben.
Bevor wir gleich über die fantastischen Kämpfe reden, muss ich noch ein Addendum dazu machen, die mich extrem genervt hat, und zwar die Politik. Da merkt man das ganz, ganz heftig, wie schlecht dieses UI ist. In Politikformen und Boni, die man sich durch das Erreichen von Technologiefortschritt und alles, die man sich freischaltet, das sind so mega große Schaltflächen. So eigentlich Trading Cards, könnte man sagen. Aber es wäre schön, wenn es Trading Cards wären. Es sind wirklich nur graue Flächen. Die sind alle riesig groß, wo halt drin steht, was verbessert wird. Allerdings hat man darin im fortlaufenden Spielverlauf eine unfassbare Menge. Sie sind nicht übersichtlich, man kann sie nach nichts sortieren und man weiß halt nicht, welches die mächtigen waren, die man jetzt zum Beispiel durch Wunder bekommen hat. Die sind schon deutlich stärker als das, ja, alles, was einen Fluss hat, gibt dir plus eins Nahrung. Und die sind halt alle gleich groß und am Ende hat man 12 oder 20 politische Sachen, die man einstellen möchte und nichts davon funktioniert so, dass es Spaß machen würde. Es ist richtig, richtig schlecht. Dabei ist es extrem wichtig, weil das sind mit die größten Buffs, die man haben kann für seine Zivilisation. Und das wird noch auf die Spitze getrieben, weil wenn man seine eigene Zivilisation anklickt, wird die Politik der Nation einmal zusammengefasst und dann haben sie selber nicht genügend Platz, um deine Politik aufzulisten. Dann steht da, die ausgewählten 6 deiner 20 politischen Entscheidungen sind dann einmal noch eingeblendet und alle anderen sind nicht mal zu sehen. Das ist absolut bizarr und miserabel. Das ist, kann ich mir gar nicht fassen, wie sie das nicht hingekriegt haben. Es ist ja nun einfach, das in Spielen und etabliert das zu machen, dass mächtige Sachen irgendwie lila markiert werden durch einen Rahmen oder also orange Rarity oder Gold oder was weiß ich, damit man halt weiß, was hat eine Gewichtung. Und das geht bisher noch überhaupt nicht klar.
Ja, die UI verschwendet so viel Platz überall, auch im Stadtbildschirm und so. Eingescrolle, wenn man da dieses Gebäudeübersicht ansieht, da wird das dann jedes einzelne Gebäude, anstatt dass da steht, man hat 5 Bauernhöfe, nein, da ist dann jeder Bauernhof mit so einem riesen Platzfeld und dann scrollt man sich tot, ey, man, das alles, ja, Das ist schrecklich.
Wo man jetzt weniger Frickelarbeit hat, was deutlich übersichtlicher ist, das sind die neuen Kämpfe. Die sind fantastisch. Es gibt Heerführer, einmal zu Wasser, zu Land und auch später in der Luft. Die können Einheiten in sich zusammenfassen und dienen dann so ein bisschen als übersichtliche Stapeleinheit. Die können auch besiegt werden, werden sie in der Regel, also wurden sie bei mir zum Glück nicht, selbst wenn sie dann von mehreren Einheiten angegriffen werden. Damit kann man seine Armee zur Front bringen, sie dort dann entladen. Dann ist das Schöne, der Heerführer, der auch einen eigenen großen, umfangreichen Skilltree hat in verschiedenen
Bereichen. Viel zu Bereichen. Groß.
Vielleicht für den einen oder anderen viel zu groß. Am Ende wusste ich ihn zu schätzen, dass er groß genug ist, weil ich die Sachen noch wirklich genutzt habe. Steht er dann halt schon hinter den Einheiten, kann sie also auch dementsprechend buffen. Und dann hat man eine wirklich gute Front, um an Landesgrenzen zum Beispiel zu kämpfen oder auch eine Belagerung zu machen, die sinnvoll ist. Und die an taktischer Tiefe so mir eigentlich nur in der Vergangenheit in Civilization 4 begegnet ist, wo ich eine ähnliche taktische Tiefe hatte, die mir auch Spaß gemacht hat. Aber die Kämpfe sind großartig, oder Stefan?
Ja, ich fand, das hat mir genauso gut gefallen wie dir. Wobei ich gar nicht so richtig erklären kann, was der große Unterschied jetzt ist. Denn die Grundmechanik hat sich eigentlich zu Civ 6 und zu Civ 5 und tatsächlich fand ich, seitdem sie dieses Stapeln von unendlichen Einheiten abgeschafft haben, fand ich die taktische Tiefe größer. Also da muss ich hier widersprechen. Ich fand Civ 4 nicht taktisch besser. Aber egal. Also diese Grundmechanik ist im Wesentlichen gleich geblieben. Eine Einheit pro Hex fällt dann im Kampf selbst. Der Unterschied ist eigentlich im Kern sind diese Anführer, aber die machen tatsächlich unheimlich viel Spaß. Vorher war es ja so, dass jede Einheit Erfahrung bekommen hat und man jede Einheit hochleveln konnte. Je nach Einheitentyp gab es dann in Civ 6 unterschiedliche Skilltrees. Das ist jetzt weggefallen. Es ist wieder weniger Micromanagement. Manche mögen das bedauern. Ich finde es gut. Man hat halt nur jetzt 2, 3, 4 vielleicht Anführer, die man dann unterschiedlich skillen kann. Und die nehmen, um das nochmal zu erklären, die bekommen quasi die Kampferfahrung der umgebenden Einheiten. Das ist und teilen dann die Boni aus an alle. Die umgebenden. Nee, an auch nur die umliegenden.
Ja, genau, an alle umliegenden, genau, die halt in
genau, den genau. Herder sind. Ja. Das fühlt sich, obwohl es eigentlich nur eine minimale Veränderung des Systems ist, fühlt sich das irgendwie viel cooler an. Erstmal diesen schon von dir beschriebenen Anmarsch. Also man hat jetzt vielleicht irgendwie eine Front, man weiß, da knallt's bald. Jetzt muss ich meine Armee dahin schicken. So, dann sammelt man seine Truppen, dann zieht das auch richtig cool grafisch dargestellt, werden die so von dem Anführer geführt in so einer Kolonne, marschieren die dann. Das hat auch noch tatsächlich spielmechanisch ist sinnvoll, weil der Anführer mit der Armee gesammelt bewegt sich schneller als die Einheiten einzeln. Das ist also auch noch sehr praktisch. Auch da spart man wieder Micromanagement und dann kommt man in die Front und dann kann man entweder automatisiert oder selbst die Truppen dann so verteilen. Und ja, also das ist eigentlich die einzige wesentliche Änderung, aber die macht unfassbar viel Spaß. Also mir haben die Kämpfer auch richtig viel Spaß gemacht.
Vor allem auch durch die Spezialisierung kommen halt auch unterschiedliche Fähigkeiten dann dazu. Genau. Also da kann man sich dann auch überlegen. Also was ich zum Beispiel sehr praktisch finde, ist, du kannst dann einen Skillpunkt verwenden, um beim Unloaden direkt die Truppen fertig zu haben, dass sie gleich eingreifen können. Das finde ich ist total wichtig, aber man kann natürlich auch anders planen und taktieren oder bessere Heilungsmöglichkeiten schaffen. Es ist auch wirklich putzig animiert. Also wenn dann so eine Bodentruppe dann auf Heilung gestellt wird, dann siehst du wirklich, wie die Lazarettbetten aufbauen und so. Das ist schon echt cool gemacht. Taktisch finde ich es auch richtig cool so, dass man dann eben über diese Heerführer eine so eine zentrale Stelle hat und nicht mehr dieses Micromanagement hat. Was ich wiederum komisch finde von der UI, sind wieder so Kleinigkeiten. Ich meine, das lässt sich alles wegpatchen, aber wir reden jetzt hier über ein riesiges, wichtiges Spiel, was zum Release so komische, kleine Unstimmigkeiten hat. Du hast bei den Anführern zum Beispiel in bestimmten Kontexten hast du halt so einen Button, wo dann draufsteht, du kannst jetzt irgendwie alle Ferneinheiten dazu auffordern, jetzt einen zentralen Punkt anzugreifen, was wie so eine Bonusattacke ist. Ja, aber den siehst du halt teilweise dann auch nicht, wenn halt die Situation nicht da ist. Und das haben ja ganz viele so Einheiten, dass dann so Buttons mal da sind, mal sind sie nicht da. Manche Sachen sind ausgegraut, manche sind aber nicht ausgegraut. Manche sind dann nur da, wenn der Kontext da ist. Das ist total verwirrend, finde ich, auch für neue Leute, die in dieses Spiel reinkommen, weil du dann denkst, huch, was ist denn der Button jetzt auf einmal? Und dann ploppt der halt einfach auf und dann musst du erstmal drüber rollen und denkst, hätte ich das mal früher gewusst. Also solche Kleinigkeiten. Oder auch, du kannst einer Truppe sagen, lauf doch jetzt bitte zum Heerführer hin und schließ dich dem an. Das ist ja wie so ein Koffer, die steigen dann da so ein, wie bei den Schiffen oder so. Und wenn der zu nah ist, geht der Button nicht. das, warum denn? Also der muss erst weit genug weg sein. Ab 4 Feldern oder so kann der automatisch zu dem hinhüpfen und da rein smoothen. Wenn der aber irgendwie nebendran steht, funktioniert dieser Button nicht. Das sind so Unstimmigkeiten, wo ich denke, warum denn nicht?
Da fehlt halt das Tutorial, eindeutig, einem einmal erklärt, wie die Logik auch ist. Also, dass man ja zu den Heerführern auch Einheiten, die neu generiert werden, halt hinschicken kann direkt und sie dann schneller ankommen, als würde man sie manuell hinziehen. Das erklärt einem halt ja keiner. Das Ganze kann man nur ausprobieren aktuell.
Ja, aber es ergibt doch keinen Sinn, wenn jemand eh nur 2 Schritte weg ist, dass dann der Button nicht funktioniert. Dann lass den doch auch dahin hüpfen. Also, so habe ich es doch dann jetzt gelernt, dass das funktioniert. Und warum? Dann denke ich, liegt es jetzt an der Einheit oder was? Ja. Also es wird einem dann auch nicht gesagt, warum das jetzt nicht funktioniert.
Du, das könnte auch was anderes sein. Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Das hat immer noch das Problem, das ist, glaube ich, seit C5 habe ich das, mit der Maus, dass manchmal, wenn die Kämpfe später dann sehr komplex und viele Einheiten sind, manchmal funktioniert auch der ganz normale Angriffsbefehl nicht. Also dann mache ich den Rechtsklick drauf und dann muss man schon genau reinzoomen in die Grafik und nochmal richtig finden, damit man nicht das Falsche auswählt oder dass irgendwas nicht erkannt wird. Und so ähnlich ist es auch mit diesem dem Herr hinzufügen. Manchmal hat das auch einfach diesen Klick bei mir nicht registriert und ich musste es mehrfach machen, bis es dann auf einmal geklappt hat. Da ist die Engine nicht so gut optimiert, wie sie eigentlich sein sollte. Also, oder sagen wir mal, fehleranfällig, was diese Bewegung im dreidimensionalen Raum auf den Teils halt angeht. Gerade wenn man viele Sachen hat. Dann wird es hinten raus dann doch noch sehr, sehr unübersichtlich. Etwas, was sie ja definitiv angehen wollten, ist dann hier in dem neuen, dann gerade in der Moderne, nicht perfekt zu Ende gedacht. Und du hast das ja schon gesagt, Stefan, die ersten 2 Zeitalter, da durfte man jetzt auch schon länger drüber reden. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, ob sie sich selbst bei Phyrexis nicht doch auch unsicher sind der Moderne, weil das doch mit vielen Dingen hinten raus widerbricht. Also auch diese Verwaltung von Städten, das Klein-Klein, was einen genervt hat, wo sie von weg wollten, dass man halt einen Fokus setzen kann und sagt, okay, das ist am hinten raus, muss man nicht 50 Städte irgendwie verwalten und dann ist man genervt von, ja, bau halt hier noch einen Bauernhof. Das ist hier nämlich doch noch irgendwie drin. Man hat dann halt nur noch die Gemeinden, aber bei mir war es so, alle meine Gemeinden sind jede Runde im Late Game gewachsen. Und ich musste noch sagen, okay, wachs halt einfach hier aufs Meer raus. I don't care. Spätestens mit der Fokussierung ab der 7. Bevölkerungsgröße hätte ich mir da sowas wie einen Stadtverwalter gewünscht, wo ich dann einfach sage, mach das halt automatisch. Ja. I don't care. Ja. Es ist mir wirklich wurscht. Es bringt mir halt, mach, dass es mehr Geld macht und lass mich damit in Ruhe. Ich habe hier einen Krieg zu führen.
Und aber Gemeinden wachsen doch nicht, wenn man sich spezialisiert. Ja, das ist doch so ein bisschen die Mechanik.
Doch, die wachsen schon. Also ich musste weiter teils aber auswählen.
Also so wurde es ganz klar im Tutorial erklärt. In dem Moment, wo du sie spezialisiert, dann wachsen sie nicht mehr. Dann bleiben sie stehen im Wachstum.
Ja, dann war das durch die Kriegsführung bei mir so, dass ich natürlich die 10 Runden muss man warten, bis man sie annektiert hat. Und dann habe ich wahrscheinlich vergessen, die vielen annektierten Siedlungen, die sie dann ja
zu
spezialisieren. Und dann wurde ich halt deswegen, okay, das ist dann mein Fehler, aber es ist trotzdem nervig gewesen, so ein Spezialisierungs-, okay. Mhm. Ja, vielleicht wäre das dann gewesen.
Gut. Was ja neu aber ist, dass die auch kriegsmüde werden, oder? Das gab es, glaube ich, noch nicht. Oder gab es das in früheren Teilen?
Kriegsmüdigkeit gab es generell schon. Ich weiß nicht, ob das hier anders funktioniert. Ja. Aber generell ist die Diplomatie eine andere. Das finde ich, da können wir noch drüber sprechen. Die ist gut. Also viele neue Möglichkeiten, vor allen Dingen auch einen Krieg zu forcieren, die anderen herauszufordern und in einen Krieg zu treiben. Aber auch genauso coole Sachen, um sich mit dem, oder coole Optionen, um sich vor einem Krieg ein bisschen zu schützen und Vorteile zu geben durch halt diese Einflusspunkte.
Ja, dazu muss man sagen, dass da auch schon wieder eine revolutionäre Änderung vonstatten ging. Nämlich, dass dieser klassische Verhandlungstisch weg ist, wo man irgendwas bieten konnte und dann irgendwas kriegen konnte. Und das war auch ein super nerviges Gefummel eigentlich. Mich hat er auch zunehmend auch noch genervt. Und das haben sie jetzt ersetzt durch so ein System, wie wir es eigentlich aus vielen anderen modernen Strategiespielen, vor allem in Paradox-Spielen, kennen, dass man so eine Art Währung hat, eine diplomatische Währung, Einfluss, die man dann investieren kann, um bestimmte Verträge, Abkommen vorzuschlagen. Und das ist aber wiederum ergänzt durch ein cooles System, dass der jetzt den Vorschlag bekommt, das ist nicht bei allen so, keine Angst, man wird jetzt nicht gezwungen, irgendwie ein Bündnis anzunehmen oder so. Aber es gibt so viele Verträge, wo man die Wahl hat zu sagen, na, okay, können wir machen. Dann kriegt man selbst einen kleinen Bonus und der andere kriegt einen relevanten größeren Bonus. Oder man sagt, hey, das unterstütze ich, dann kriege ich, dann muss ich selbst nochmal Einfluss investieren, kriege aber auch einen fetten Bonus. Oder ich kann sogar sagen, nee, das möchte ich nicht machen, dann muss ich Einfluss investieren, um das abzulehnen. Und das ist irgendwie ein ganz cooles, dynamisches System. Das hat mir sehr gut gefallen.
Ja, das finde ich auch richtig gut, weil man wirklich mit dieser Ressource Diplomatie überlegen muss, was ist mir wichtig. So, was auch geil ist, du kannst jetzt einen Stadtstaat anfreunden, klar, aber du kannst die zum Beispiel auch sagen, hey, hier, so Manipulation, du willst keinen Krieg anzetteln, aber du kannst denen sagen, sei doch mal aggressiv gegen Kleopatra oder so. Das finde ich total, total witzig. Und auch diese, es fühlt sich wirklich mehr diplomatisch an, auch wenn es jetzt eigentlich mehr eine Mechanik ist, fühlt sich's sinnvoll an, dass ich sage, nee, ich habe jetzt halt keinen Einfluss mehr, weil ich die schon verbraucht habe. Ich habe meine Gefallen oder mein Goodwill bei dieser Nation schon verbraucht, weil ich offene Grenzen wollte oder weil ich mit denen zusammen geforscht habe oder so. Jetzt habe ich nicht mehr genug. Man kriegt aber trotzdem Vorteile, auch wenn man vielleicht mit Nullpunkten so einen Deal abmacht. Dann hat halt der Gegenüber hat halt mehr davon. Der hat halt besser verhandelt. Finde ich total das gute System und sehr viel besser geworden. Was ich ein bisschen kritisch sehe, das wird sich jetzt wahrscheinlich dann halt über die nächsten Jahre jetzt zeigen, ob Civilization 7 da gebalanced ist. Weil ich finde, sowohl wenn du extrem auf Gold spielst oder auf Geld, hast du unfassbar viel Macht. Genauso auch, wenn du halt viel auf diese Einflusspunkte spielst. Also wenn du ganz gezielt versuchst, Einflusspunkte zu grinden, kannst du halt so gut wie alles machen. So, ich weiß nicht, wie das langfristig dann im Gesamtkontext dieses Spiels sich dann ausbalancieren wird, ob die da vielleicht die Werte verändern oder so. Also ich hatte so null Probleme bei dem ersten Durchgang, weil ich einfach alles auf Geld gesetzt habe. Und du kannst dir halt irgendwie 5 Truppen kaufen, du kannst deine Städte, deine Gemeinden irgendwie hochrüsten. Das ist unfassbar. Also du hast ja gar nicht mehr diese Zeitinvestment. Und genauso bei der Diplomatie kann ich mir vorstellen, dass da, wenn du da extrem Taktiken drauf fährst oder eine Strategie auf extrem viel Einfluss hast, dass du dann halt einfach alles manipulierst. Macht natürlich auch Spaß in gewisser Weise, so diese Machtfantasie, aber es fühlt sich für mich, diese beiden Punkte fühlen sich noch zu stark an, so vom Bauch her.
Darf ich fragen, mit welchem Schwierigkeitsgrad du gespielt hast? Weil ich hatte dasselbe Erlebnis. Ich hatte gestartet mit Vizekönig. Mhm. Das war, glaube ich, 3 von 6. Und da war mir das tatsächlich am Ende des ersten Zeitalters viel zu einfach. Ich hatte viel zu viel Geld, habe mich da nur noch durchgeklickt. Aber den nächsten habe ich dann einen höher gemacht und meinen letzten in dem zweitschwersten. Und da hat sich das dann schon mal deutlich anders gespielt. Also das ändert schon einiges.
Ja, denke ich auch, dass es daran liegt. Also ich hab halt das Spiel gestartet und alles auf Standard gelassen, um halt den ersten Test so zu machen, wie das Spiel wohl anvisiert ist. Und da fand ich es viel zu einfach mit Zivilisationserfahrung. Ich bin halt einfach durchgerusht, habe einfach alles aus dem Bauch entschieden und habe easy gewonnen, ohne Schwierigkeiten. Da muss man wahrscheinlich einfach höher gehen.
So ging es mir auch. Ich habe ein kleines Problem damit, weil ich immer so ein bisschen schade finde, bei Civilization den Schwierigkeitsgrad zu hoch zu schieben, weil es dann kein faires Game mehr ist mit der KI, weil die halt Boni kriegen und Buffs, die man selber nicht erreichen kann. Das finde ich immer ein bisschen unschön. Ich fände es halt toller, wenn die KI stark wäre, weil sie klug ist und nicht, weil sie gebufft ist. Gerade bei den Kämpfen hinten raus. Also während ich auch eher dazu tendiere, vielleicht einen höher zu spielen als Standard, weil es ansonsten, was hier auch definitiv zu einfach, ist es dann halt so, dass die Kämpfe eher dann zu schwierig werden und das finde ich leicht frustrierend. Es ist aber nichts, was Civ 7 exklusiv hat. Das war, glaube ich, bisher bei allen Civilizations-Dingern so. Was uns vielleicht zu Multiplayer bringt, generell ist das Spiel jetzt nicht mehr mit so vielen Spielern spielbar wie zum Beispiel in Civ 6. Man startet in der Antike, glaube ich, zu 4 sogar nur. Später kann man zu 5 spielen, wenn man ein späteres Zeitalter wählt als Startzeitalter. Das haben sie übrigens ganz clever gelöst. Also wenn man direkt in der mittleren Stufe beim Entdeckerzeitalter oder in der Moderne beginnt, bekommt man Stadtpunkte und Gemeindepunkte, die man dann frei auf der Karte, die schon ein bisschen größer aufgedeckt ist, setzen kann, um dann quasi ein fortgeschrittenes Spiel zu haben und sich nicht reindenken zu müssen wie bei einem Szenario, was habe ich jetzt hier für Städte, was habe ich für Gemeinden, sondern dann setzt das schon noch selber, was ich ganz, ganz gut finde. Aber es fehlt eine sehr große Kartengröße, alles über Standard fällt jetzt erstmal zum Start weg. Das ist der Nintendo Switch gewidmet, damit das mit Crossplay auch noch alles funktioniert. Phyrexis hat selbst schon gesagt, dass sie das noch erweitern wollen, später am PC und auf den anderen Konsolenversionen wahrscheinlich dann auch noch.
Na, sie prüfen es.
Prüfen es, genau. Mal gucken. was da noch so kommt. Ich meine, jetzt kann man noch nicht sagen, dass man was vermisst. Stefan, du bist derjenige, der ja auch Multiplayer online auf seinen Twitch-Streams gemacht hat. Meinst du, das geht in die richtige Richtung, was sich Firaxis da ausgedacht hat?
Naja, also ich kenne keinen, der das gut findet, dass man jetzt nur mit 4 oder 5, also ich glaube, man kann auch mit 5 starten, wenn ich das richtig verstanden habe. Die ersten beiden Zeitalter mit 5 und wenn man direkt in der Moderne startet mit 8. Das ist, glaube ich, die Limitierung. Ich will das vielleicht, glaube ich, nochmal erklären, weil das im Gespräch jetzt noch gar nicht deutlich geworden ist. Also nochmal kurz einen Schritt zurück. Diese Zeitalter sind nicht nur einfach so getrennt mit unterschiedlichen Forschungsbäumen, sondern die haben auch thematisch, sag ich mal, unterschiedliche Ziele. Ja. Und so ist zum Beispiel das zweite Zeitalter, das Entdeckungszeitalter, da ist es ganz wichtig von der Spielmechanik her, dass es einen anderen Kontinent gibt, der bisher noch nicht entdeckt ist. Richtig. Weil wir sind im Zeitalter der Entdeckung und zumindest für 2 von 4 Meilensteinen ist das super wichtig, dass es den gibt, dass man dahin reisen kann und dass man da was machen kann. Und aus dieser Spiellogik-Mechanik heraus haben sie jetzt gesagt, okay, wenn wir das schon so alles designt haben, kann es ja nicht sein, dass im Multiplayer das zweite Zeitalter nicht funktioniert. Das heißt, die Spieler müssen auf einem Kontinent starten und es muss einen anderen Kontinent geben, den die Spieler gemeinsam auch entdecken können. Und da dürfen ja jetzt keine Spieler drauf sein, weil die können sich ja nicht gegenseitig entdecken. Mhm. Also das System ist halt vom Game Design so gearbeitet. Und dann wiederum, wenn man das als Voraussetzung nimmt, es braucht einen Kontinent, wo keine Spieler drauf sind, bedeutet das, dass es natürlich von den Kartengrößen her ein Problem ist. Bei den vorhandenen Kartengrößen kann man auf den jetzigen größten Kontinent nicht 8 Spieler packen. Aus dem Grund haben sie halt so eine komische Kompromissvariante gewählt. Das wäre wahrscheinlich lösbar, wenn man nur den PC hätte. Da sind größere Karten dann auch denkbar, so dass auch auf dem Startkontinent 8 Leute starten könnten. Dann bräuchte es aber eine viel, viel größere Welt. Das funktioniert wiederum mit dem Crossplay nicht, mit anderen Konsolen. Und deswegen haben sie da so eine Kompromissvariante gemacht. Puh. Also das ist alles irgendwie sehr klemmig, aber eine Konsequenz aus dieser neuen, relativ festgelegten Spielmechanik mit den Zeitaltern.
Wie findet ihr das dann mit diesem zweiten Zeitalter, dass man da so auf Erkundung gezwungen wird? Ich finde es ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Also ich finde es eigentlich witzig, dass sie so Sachen einführen, dass das thematisch passt es ja ganz gut, dass man so nach der Antike dann eben die Seefahrt, das passiert ja in alten Civ-Spielen so mehr oder weniger auch automatisch, wenn dann alle anfangen, die Seefahrt und Navigation und so zu entwickeln, dann geht man ja auch und schaut, was liegt denn so außerhalb meines Kontinents. Ja. Genau, das finde ich eigentlich schon ganz cool. Ich finde es nur ein bisschen seltsam, hast du ja gerade auch schon erklärt, dass dann so ein Zwang entsteht, dass man das quasi machen muss. Vielleicht bin ich ja gar nicht irgendwie scharf auf, vielleicht bin ich ja happy auf meinem Kontinent, wie ich bin und so. Und 2 von diesen Zielen, klar, ich kann es auch ignorieren. Also ich habe es mal in meinem Playthrough auch geschafft. Ich habe bin ich da ein bisschen rübergeschifft oder so, aber ich habe diese speziellen Schatzressourcen zum Beispiel, habe ich einfach komplett ignoriert, weil ich halt auf andere Ziele gespielt habe. Das ging dann schon auch. Aber trotzdem fand ich es irgendwie, es fühlt sich so ein bisschen gezwungen an und nicht ganz so passend für ein Civ-Game irgendwie.
Und da komme ich wieder zum Punkt Immersion. Also sie sind ja schon, Firaxis schwankt irgendwie immer zwischen, wir wollen irgendwie schon was historisch Korrektes anbieten oder irgendwie unsere Weltgeschichte da wieder mit einbeziehen. Hier machen sie es sogar spielerisch so, dass sie eine gewisse Richtung auf jeden Fall vorgeben und gleichzeitig sagen sie, das war schon immer so, wir sind halt irgendwie hier die Amerikaner in der Antike und was weiß ich. Also es ist, die wissen selber nicht so richtig, was sie jetzt verfolgen wollen oder sagen halt, nö, wir machen es halt hier mal so und entweder mögt das oder ihr mögt es nicht. Mir fehlt so ein bisschen die Fantasie oder beziehungsweise dann wünsche ich mir, dann gebt uns halt alle Optionen. Dann gebt uns die Option, das einzugrenzen und sagen, wir spielen nur die Entdeckung und das ist ein Szenario und das gibt es auch für Multiplayer. Aber es gibt auch das ganz klassische, ihr spielt von der Antike bis in die Moderne hoch. Das ist auch möglich. Ist ja nicht so, dass man das jetzt nicht mehr zurückdesignen könnte. Man kann ja alles an- und abschalten in Optionen. Selbst die neuen Krisen und Katastrophen, über die wir noch nicht gesprochen haben. Am Ende von so einem Zeitalter ist zumindest vorgesehen, standardmäßig Einstellung, dass so eine Krise kommt, das kann eine Pest sein, das kann eine große, Barbarenüberflut ist es ja nicht mehr so, ganz viele neue Staaten, die kommen und dann mit ihren kriegerischen Einheiten da rumwuseln, das kann alles Mögliche sein. Die sind allerdings oder waren zumindest in meinem Playthrough jetzt eigentlich relativ irrelevant. Bei mir ist ständig der Vulkan ausgebrochen und hat halt auf einem Feld mehr Produktion gebracht und ein anderes kaputt gemacht, was ich für 12 Gold wieder repariert habe.
Ja, das ist eine dumme Mechanik.
Das ist merkwürdig.
Das ist so, also, dass es einfach so billig ist, diese Vulkanschäden zu reparieren, das hätten sie verändern müssen. Es hätte einfach so sein sollen, das ist halt 3 Runden kaputt und dann hast du da die Einkommen nicht. Das tut dann schon ein bisschen weh. Ja. Aber das ist wirklich doof gemacht.
Also man kann die ja höher stellen und dann sind sie auch so, dass sie, genau wie du sagst, dann kannst du das halt nicht mal eben wegmachen. Dann ist das A teurer und B passiert es ständig. Wäre das jetzt besser gewesen? Es sind ja Zufallsereignisse. Ich fand das schon nervig, als so ein Sandsturm mitten in den Krieg reingekommen ist und alle meine Einheiten halb tot gemacht hat und ich dann doch mal diesen einen Kampf dann halt nochmal mich zurückziehen musste, um das zu machen. Das kann cool sein, kann natürlich auch doof sein, je nachdem, wie man so als Spielertyp drauf ist. Ob man halt den Min-Maxer spielen will und das auch wirklich durchexerzieren möchte oder ob man halt überrascht sein möchte und mehr diesen Rollenspielaspekt geht. Ja, ganz, ganz spannend. Irgendwie vermisse ich das alte Civ so ein bisschen. Hab auch wieder Civ 3, 4, 5 und 6 auch installiert auf meinem PC. Aber
oh Gott. Spielst du parallel auf 5 Computern?
Nee, das nicht. Aber ich mache das immer ganz gerne, um einfach so mich reinzufühlen. Ich finde, vielleicht können wir ja so Richtung Fazit langsam kommen. Ich finde Civ 7 wahnsinnig spannend. Ich finde das toll, die Revolution, die sie sich überlegt haben. Und da funktioniert so viel sehr gut von. Und gleichzeitig bin ich gerade vom dritten Zeitalter sehr ernüchtert bis enttäuscht. Finde, da ist vieles von den Sachen, die sie angehen wollten, nervt mich da schon wieder. Es ist alles am Ende viel zu groß, viel zu viel. Die Städte sind unübersichtlich. Und gerade der Payoff, wenn man dann gewonnen hat, den fand ich extrem enttäuschend. Also das geht so, sie haben gewonnen. Okay, alles klar. Danke. Da ist das Steam Achievement noch das größte, das höchste der Gefühle. Da hätte man mehr machen können, gerade in puncto Atmosphäre. Ich glaube, da ist Phyrexis hinten raus die Zeit weggelaufen. Die haben sich stark auf diese ersten zwei Zeitalter fokussiert. Die funktionieren deutlich besser. Die bieten eine frische Spielerfahrung in einem Genre, das jetzt inzwischen sehr stark erkundet ist. Aber, und das ist mein Fazit, ich würde allen Old World ans Herz legen. Das ist ein sehr ausgereiftes, sehr, sehr gutes 4X-Strategiespiel, das noch viel zu wenige gespielt haben. Und warten, bis Civ 7 zu Ende entwickelt ist und zu Ende gemacht ist. Es ist nicht so, dass wir hier einen Early Access oder so haben. Das ist es nicht. Es ist ein tolles, großes Spiel. Und wer da jetzt gerade Civ-Maniac ist und mitreden möchte vor allen Dingen und alles, der wird übers UI gerade hinweggucken und vielen Sachen, die noch nicht fertig sind und halt schon mitmachen. Aber Leute, die wissen, sie mögen das Genre, aber haben sowas wie Old World noch nicht gespielt, würde ich sagen, hat alles, was wir jetzt hier kritisiert haben am UI, macht das nämlich perfekt. Absolut ausgereift, richtig cool. Und dann spielt halt Civ 7 nächstes Jahr. Vielleicht ist es dann auch nicht mehr ganz so teuer. Es gibt schon eine Game of the Year Edition oder so. Wie seht ihr es? Stefan?
Ja, Ratschläge zu geben, ist immer schwierig, ne? Old World, stimme ich hier zu, fantastisches Spiel, aber ist halt dann doch was anderes als ein Civilization, weil es halt nur in der Antike spielt. Ich liebe es auch sehr, aber würde es jetzt gar nicht so sehr in Konkurrenz stellen. Ich muss sagen, mich hat im Großen und Ganzen Civ 7 sehr begeistert, aufgrund der vielen für mich genau in die richtige Richtung gehenden Veränderungen. Ich bin aber auch eher ein Civ 6 Skeptiker. Ich habe das gar nicht so gerne gespielt, weil es, ja, ich habe es immer genannt, weil es sehr viele so Brettspielmechaniken hat. Hey. Nichts gegen Brettspiele. Ich liebe Brettspiele, aber dazu brauche ich kein Computerspiel.
Genau.
Spielen. Ja. Und das hatte halt so Dinge, die man gemacht hat wegen der Spielmechanik und nicht, weil sie in einer irgendwie glaubwürdigen Welt sinnvoll sind. Zum Beispiel dieses Distrix-Gefummel oder wie die Diplomatie funktioniert hat. Für mich ist Civ 7 deutlich, ich sag mal, ja, wirkt simulativer in gewisser Weise, glaubwürdiger. Fast alle nervigen Punkte sind sie angegangen. Also für mich ein ganz großer Schritt. Ich finde es auch toll, dass derselbe Entwickler, also derselbe Chefentwickler, Ed Beach, der auch Civ 6 gemacht hat, jetzt bei Civ 7 quasi einen Gegenentwurf zu seinem eigenen Civ 6 hinbekommen hat. Mhm. Das hätte ich nicht erwartet, dass das überhaupt möglich ist. Das große Manko ist all diese ganzen UI-Probleme, die wir besprochen haben. Wobei man sagen muss, das ist natürlich wirklich fatal für so einen Titel. Auch zu dem Preis, du hast es genannt. Aber da bin ich mir sehr sicher, so wie ich die kenne, das wird in den nächsten 6 Monaten alles rausgepatcht werden. Mhm. Also das werden die ganzen Sith-Fans, werden denen das so vor die vor die Nase hauen. Diese Probleme, das werden die hinbekommen. Und im Kern, glaube ich, ist das ein sehr, sehr, sehr gut funktionierendes Spiel. Wer das Alte mag, kann ja weiterhin das Alte spielen. Das wird auch passieren. Man muss ein bisschen offen sein, glaube ich. Also wenn man zu sehr dieser Sith-Tradition verhaftet ist, dann wird man da keine Freude haben.
Ja.
Aber ich bin froh, dass eigentlich muss so ein Nachfolger sein. Wirklich relevant anders.
Ja.
Und ich bin echt froh, dass sie den Mut hatten, so viel zu verändern.
Da bin ich komplett bei dir. Also ich ziehe meinen Hut, dass wirklich der gleiche Chefentwickler und das gleiche Studio es geschafft haben, ihre eigene Tradition zu brechen, neue Dinge zu probieren, mutig sind, dann diese Zivilisationen aufzubrechen, diese Zeitalter einzuführen und eben halt auch den Versuch starten, was die Konkurrenz versucht hat mit Humankind und Co., da neues Gameplay reinzukriegen, neue Ideen, frische Impulse reinzukriegen, weil Civ 6, Civ 5, Civ 4, die sind ja nicht alle weg, weißt du, man kann die ja trotzdem spielen, wenn einem die mehr Spaß machen. Das finde ich größten Respekt und das ist ihnen auch größtenteils gelungen, finde ich. Also die Grundideen, die Ansätze finde ich wirklich gut, die machen mir auch total Spaß, haben wir ja jetzt hier auch gesagt. Da kommt aber dann immer ein Komma, aber ich finde dann, die Grundideen sind super, aber die Umsetzung dahinter hapert oft. Und manche Sachen lassen sich patchen, hast du auch schon gesagt. Ich glaube auch, dass Firaxis da sehr hinten dran sein wird, sehr viel Community-Feedback jetzt auch durch die Review-Phase natürlich auch viel lernen wird, viel verbessern wird. Die ganzen Usability-Sachen werden sicherlich gefixt. Bei einigen anderen Problemen, wie zum Beispiel der Religion, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben, die sind meiner Meinung nach wieder broken. Also sie hatten sie ja schon mal weg, weil es nicht funktioniert hat. Jetzt ist sie wieder gleich drin im Grundspiel und funktioniert meiner Meinung nach ganz furchtbar, weil es wieder Micromanagement ohne Ende ist. Du musst diese, wie heißen sie, Pfarrer?
Missionare.
Die Missionare musst du 100-fach produzieren, wenn du Religion irgendwie manipulieren willst. Du musst dann aber auch noch wissen, das erklärt dir das Spiel auch nicht gut. Grüße an Pascal, an Dr. Proof, der mir das erklärt hat, dass du die Missionare einzeln auf die Felder stellen musst und es macht einen Unterschied, ob das ein Stadtfeld ist oder ob das eine Landbevölkerung ist. Ach, das Spiel sagt dir das aber nicht, ja. Das sind lauter so Kleinigkeiten.
Vor allem
und trotzdem ist es total fummelig. Und du kannst sie auch nicht du kannst sie auch nicht automatisieren. Du kannst auch nicht sagen, hier Missionar, geh da hin und mach dein Ding. So,
das ist Manu, das Gute ist, dass es nur jetzt im zweiten Zeitalter relevant ist, während es bei Civ 6 das ganze Spiel übernervig war.
wobei ich auch fragen muss, wozu eigentlich jetzt genau? Also ich habe bei der Religion noch kein Endziel oder irgendeinen großen Buff am Ende erkannt, warum ich mir das jetzt gerade antun sollte. Ist doch eigentlich relativ wurscht, abseits davon, dass man halt bei der Diplomatie natürlich die Leute mit der gleichen Religion einen kleinen Vorteil haben, wenn sie miteinander arbeiten wollen.
Es gibt einmal die Meilensteine für diesen Religionsteil. Mhm. Ja, und es gibt natürlich die Religion selbst, hat Boni, je mehr Städte deiner Religion folgen.
Okay, so natürlich. Ja, okay, Scientific Bonus.
Also manche von diesen Karten sind ja wirklich wahnsinnig mächtig. Da steht dann drauf, du kriegst plus 5% in jeder Gemeinde und jeder Stadt mit deiner Religion. Mhm. Das macht dann einen riesen Unterschied so. Ja. Also gerade diese Prozentkacheln.
Aber ist komplett weg dann in der Moderne, nur nochmal klarzustellen. Da ist man echt so, da kriegst du dann 1-2 Punkte für, die du dann wieder in relativ kleine Buffs erstmal am Anfang der Moderne reinstecken kannst. Also weiß nicht, ob es da am Ende die Arbeit aktuell jedenfalls wert wäre.
Ja, aber solche Sachen nerven mich dann, um das Fazit jetzt abzuschließen, sodass ich dann immer wieder Spaßwellen habe in dem Spiel und dann aber wieder genervt bin von vielen Dingen, sodass es im Endeffekt für mich jetzt dann doch eher eine Enttäuschung war. Also ich hatte riesen Vorfreude, ich bin großer Civ-Fan, ich bin mit Civ 6 auch nicht sehr warm geworden und habe mich jetzt sehr gefreut. Und dann hat die ersten zwei das erste Zeitalter fand ich super, macht total Spaß, auch mit diesen Städten und den Gemeinden zu arbeiten. Das zweite fand ich dann nervig wegen der Religion und mir ging es dann auch so mit der Moderne, da bricht es dann hinten raus irgendwie so weg. Da hat man so das Gefühl, da ist es wirklich noch nicht ganz fertig. Und ich bin sehr gespannt, ob wir jetzt so ein bisschen dieses Sims Ding haben, dass das jetzt erst nach dem ersten, zweiten Add-on irgendwie, wo da neue Sachen dazukommen, dann vielleicht auch in der Moderne Spaß macht, weil die macht, finde ich, nicht so wirklich Spaß und es ist dann auch nicht so belohnt, dann am Ende zu gewinnen, obwohl das ja eigentlich das wichtigste Zeitalter sein sollte, weil da dann ja eigentlich die Spannung und die Dynamik irgendwie am größten sein sollte und dann hat man aber da so viel Klickerei im Endeffekt und dann die fehlende Usability fand ich sehr frustrierend gegen Ende hin dann leider.
Ja, ich denke, wir sind uns alle einig, dass wir in ein, zwei Jahren ein vollkommen anderes Civilization 7 vielleicht schon vor uns sehen, als wir es aktuell noch
vorfinden. Vollkommen anders würde ich nicht sagen, aber runder, denke ich. Ja.
Deutlich runder. Vielleicht schon mit dem einen oder anderen Add-on dann ausgestattet. Auch hinten raus haben sie schon zumindest gesagt, dass sie noch daran arbeiten. Es gibt ja auch keine Zukunftstechnologie großartig mehr. Also das Spiel endet quasi so 1960 technologisch. Mhm. Es fehlt also das Internet und diese ganzen modernen Sachen, postmodernen Sachen, die wir jetzt gerade haben. Mhm. Ich hoffe, das wird kein eigenes Zeitalter. Das fände ich dann noch weirder. Ich glaube, das kriegen sie nicht hingebalanced. Also, aber egal. Gucken wir mal. Was mich jetzt noch cool interessiert, ist, mein guter Stefan, werden wir ein Let's Play sehen, wo der Weihrauch wieder in irgendeiner Droge umgemodelt wird von dir? Was planst du? Wie begleitest du Civ 7?
Da mir das in der Preview-Phase wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und ich empfehle euch auch auf jeden Fall nochmal mit höheren Schwierigkeitsgraden das zu testen, weil ich glaube, vieles, was so Klickerei und Nerve hinten raus dann auffällt, ist da ein bisschen weniger. Es wird, glaube ich, dann einfach deutlich brisanter. Wie auch immer, da mir das wirklich viel Spaß gemacht hat, werde ich das gleich zum Release, wenn es möglich ist, auf verschiedenen Plattformen betreiben. Ich werde, glaube ich, Sonder-Livestreams machen, um eine Partie durchzuzocken. Und es wird auch ein Let's Play geben. Aber erstmal, weil es das erste ist, ohne jetzt dezidierten Rollenspielansatz. Insofern vermutlich erstmal ohne Nopisch oder neue Drogen.
Alles klar.
Wenn ihr uns mehr hören wollt, also im kompletten Februar sind jetzt alle Folgen frei hörbar. Wenn ihr aber dann mehr wollt, also im März und bis zum Ende des Jahres mehr Folgen von Insert Moin mit dieser Crew wollt, dann unterstützt uns doch auf patreon.com/insertmoin. Ab einem Fünfer geht's da los. Dann hört ihr alle Folgen, die Sonntagsfolge wie immer frei. Aber dann gibt's Bonusfolgen, zwei die Woche oder auf steadyhq.com/insertmoin. Und natürlich vergesst nicht, Steinwein kann man auch unterstützen.
Na, dann wünsche ich allen, die jetzt zugehört haben, eine sehr schöne erste Runde und alle darauf folgenden. Lasst uns gerne wissen, wie ihr die Folge fandet bei uns auf dem Discord und bleibt uns wohl gesonnen. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Tschüss.